Jede Firma, jede Institution macht sich Gedanken darüber, wie man mit den Mitarbeitern umzugehen hat, wie man mit den Mitarbeitern umgehen soll, damit sie am Ende, ich sag mal, optimale Leistungen, mehr Leistung erbringen. Das gehört einfach auch zur Führung einer Firma, einer Institution dazu, darüber nachzudenken, naja, was brauchen meine Leute, damit sie eben eine entsprechende Leistung bringen können. Das ist auch etwas, was eigentlich jeden Einzelnen betrifft, dass er sich immer wieder auch fragen sollte, muss, das manchmal sehr unbewusst tun, was ist eigentlich das, was mir und meinem Tun, meinem Leben dann Kraft verleiht. Da gibt es heute ein schönes Wort für, das heißt Empowerment. Also Empowerment meint eben Ermächtigung. Ermächtigung heißt eben, dass ich Leute in die Lage versetze, aus sich heraus, aus dem eigenen Fähigkeiten, Potenzial heraus, das Leben eben anzugehen und dann auch eigenverantwortlich mit zu gestalten. Ein großes Thema, wo auch viel Geld ausgegeben wird, um eben genau das zu tun. Weil man muss sich immer wieder auch fragen, aus welcher Kraft lebst du eigentlich? Aus welcher Kraft leben wir eigentlich? Und manchmal merkt man, dass die Kraft, die man im Leben hat, eben für bestimmte Dinge ausreicht und dann irgendwann sich auch erschöpft und daher kommt es dann auch, dass wir selber dann erschöpft sind. Wenn wir über Kirche nachdenken, wenn wir gerade in dieser Zeit, Lisa hat es ja gerade erwähnt, diesen Sonntag nach Trinitatis, wenn wir über Kirche nachdenken, gerade in dieser Zeit, dann sagen wir, Kirche ist eine Veranstaltung. Christen, das sind Menschen, die aus der Kraft des Heiligen Geistes herausleben. Das würden wir alle unterschreiben und würden wir bekennen. Und wenn ich dann sagen würde, es ist doch wichtig, das da auch kundzutun, geht heute Nachmittag in die Stadt raus, an die Seen, weil die Menschen sind heute draußen und erzählt ihm, wie wichtig der Heilige Geist ist und erklärt ihnen das. Und dann würden wir ja sehen und merken, naja, es ist eigentlich nicht so leicht, das mit dem Heiligen Geist zu erklären. Den Gott, den Vater zu erklären, das geht einigermaßen, weil, ja, wir alle haben irgendwie mehr oder weniger einen Vater. Den Sohn zu erklären, geht auch einigermaßen, weil wir reden bei diesen beiden, eigentlich reden wir bei Vater, Sohn und Heiliger Geist von einer Person, aber bei Vater und Sohn haben wir in unserer Wirklichkeit einen Anknüpfungspunkt und das ist beim Heiligen Geist eben ein bisschen schwierig. Und von daher ist die Frage, ja, was ist das eben mit diesem Heiligen Geist, mit dieser Kraft, die in uns ist, die in der Gemeinde ist, die eben das dann auch ausmacht, was christlichen Glauben meint. Das ist eine Frage, über die man sich schon lange dann auch Gedanken macht und wir merken dann auch, dass dieses Nachdenken über diese Frage manchmal auch zu Spannungen, zu dem dann auch führen, was wir meinetwegen bei Empowerment nachdenken oder entdecken bei diesem Thema. Ich habe gestern noch mal so ein Buch dann zu Hause, das heißt Power 48 Gesetze der Macht und da habe ich gestern noch mal ein bisschen drin gelesen und ist im Machiavelli auf 21. Jahrhundert. Und man merkt, naja, nee, das will man so nicht. Wenn man heute mit, ich sag mal, Verantwortlichen in irgendwelchen Betrieben oder so redet, dann kriegt man eben mit, und das hört man auch an anderer Stelle, dass wenn Menschen heute zum Beispiel über ihre Arbeitswirklichkeit dann reden und zu einem Vorstellungsgespräch kommen, heute ist das ja anders als in früheren Zeiten, also heute müssen sich die Arbeitgeber bei den Arbeitnehmern vorstellen, weil da hat sich auch was gewandelt. Und wenn man sich heute vorstellt, dann haben die sehr genaue Vorstellungen. Zum einen natürlich davon, was man verdient, aber zum anderen ist ja gerade ein Thema, was auch durch die Medien geht, so 4-Tage-Woche. Das Thema Work-Life-Balance, also ich habe immer wieder auch gerade in Schulen Rektoren, die mir sagen, wir können das Wort nicht mehr hören. Also dieses Empowerment ist ein Thema, was sehr stark im Blick hat, ja, dass ich nicht verbrenne, dass ich nicht ausbrenne. Jetzt kann man nicht sagen, das ist in der Kirche anders, da müssen alle irgendwie ausbrennen oder so. Aber wenn man auf die Geschichte der Kirche und die Geschichte der Christenheit guckt, merkt man, dass da viele Menschen sich auch wirklich zerrissen haben. Also man merkt, da ist schon eine kleine Spannung. In diesem Buch über die 48 Gesetze der Macht geht es eben auch darum, immer das Gegenüber zu täuschen und ja nicht über die wahren Absichten ihnen irgendwas mitzuteilen. Dann geht es da eben darum, die Feinde auch wirklich ganz zu vernichten und. Ja, kann man so machen. Aber man merkt, Heiliger Geist, der flüstert einem etwas anderes ein. Wir haben gerade die Geschichte gehört aus der Apostelgeschichte. Lisa hat es ja schon kurz erklärt. Also die Gemeinde hat schwer für Aufsehen gesorgt, damals in Jerusalem. Es kamen Leute hinzu, es wurde getauft, es wurden Kranke geheilt. Da gab es einen Gelähmten, der konnte dann wieder laufen. Und die Stadt war in heller Aufruhr, gerade auch die Frommen, also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Ältesten. Und die hatten dann Angst vor dem, was da auf sie zukam. Und deswegen steckten sie Petrus und Johannes ins Gefängnis und sagten ihnen, ihr müsst damit aufhören. Würde heute vielleicht so nicht mehr passieren, aber was passieren würde, dass dann zum Beispiel man bei YouTube gesperrt wird, weil man da die falschen Sachen sagt, das ist ja etwas, was wir uns in den letzten Jahren auch angewöhnt haben. Also meine Meinungsfreiheit dann auch ein bisschen einzuschränken. Damals anders, aber irgendwie ähnlich. Es wurde gesagt, ihr dürft nicht darüber reden, ihr müsst aufhören, davon zu reden. Petrus hat ja eine große Predigt dann gehalten und die hat dazu geführt, dass man sich aufgeregt hat und gesagt hat, nee, das passt nicht in unser System, das passt nicht in unsere Wirklichkeit und man wollte sie mundtot machen. Aber Petrus sagte dann, wir können nicht aufhören, davon zu reden. Und worum es ging, war, und das ist ja das, was uns die letzten zwei Wochen auch schon beschäftigt hat, was der Heilige Geist auch macht, wir können nicht aufhören, von diesem Mann zu reden, von diesem Mann aus Nazareth. Wir können nicht aufhören, davon zu berichten, was er getan hat, was er gepredigt hat und. Und dann ließ man sie am Ende frei und dann kam es eben zu dieser Situation, sie gingen wieder zurück, die Gemeinde freute sich und man lobte Gott und betete und dankte für das, was man dort erfahren hat. Was sehr schnell deutlich wird, und das ist auch zu allen Zeiten schon so gewesen, dass Gemeinde in diese Welt hinein ein Konfliktpotenzial trägt. Das ist für uns heute hier kein Drama. Es gibt andere Regionen in dieser Welt, da ist das nochmal ganz anders greifbar. Aber für uns ist das relativ harmlos. Damals eben, die wurden dann verhaftet und wurden dann drangsaliert und man hat gesagt, ihr dürft darüber nicht reden. Das ist heute bei uns kein Problem. Also wir können über alles reden. Also heute werden wir nicht drangsaliert, sondern wir werden dann eher ein bisschen belächelt. Und dann wird dann gesagt, naja, ihr... Aber man merkt eben, dass diese Botschaft dieses Mannes, das Bekenntnis zu diesem Mann in diese Welt hinein ein Konfliktpotenzial trägt. Und das ist das, was wir in der Geschichte gehört haben. Man hat ihnen gesagt, hört auf, über ihn zu reden, hört auf, davon zu sprechen. Und die Jünger sagten dann, nein, wir können nicht aufhören, davon zu reden. Und dann kam es eben zu diesem Gebet, das irgendwie ja auch eine Auseinandersetzung ist mit diesen Konflikten in dieser Welt. Wir haben im Psalm 2 ja auch von so einem Konflikt gehört. Warum die Heiden toben, das kommt ja auch hier in der Apostelgeschichte, in diesem Gebet dann auch nochmal vor, dass dieser Psalm 2 dann nochmal zitiert wird. Und das, womit wir uns heute beschäftigen, ist eben das, was der Heilige Geist, den wir nicht so beschreiben können wie den Sohn oder wie den Vater, das, was der Heilige Geist im Menschen dann bewirkt. Und das Erste, was wir eben hören, ist, was er bewirkt, man redet über diesen Mann. Das ist das, was wichtig ist. Das ist das, was wesentlich ist. Darum soll es gehen. Es geht natürlich auch natürlich beschäftigen wir uns auch mit der Welt und was in der Welt passiert. Aber wenn wir aufhören, darüber zu reden, was dieser Mann getan und gesagt hat, dann hören wir auch auf den Heiligen Geist zu hören, dann hören wir am Ende auch auf, Gemeinde zu sein. Also das ist erstmal das, was der Heilige Geist bewirkt. Aber dann, und so lesen wir das ja dann im Gebet, geht es darum, in Freimut zu bekennen, mit Freimut darüber zu reden, dass man etwas mit diesem Mann zu tun hat. Eben nicht wie Petrus, der dann ja auch angesprochen wurde, noch wenige Wochen vorher, wo dann gesagt wurde, du gehörst doch auch zu dem. Und er gesagt hat, nee, habe ich nichts mit zu tun, du musst mich irgendwie verwechseln und. Nein, hier geht es darum, dass wir mit Freimut darüber reden sollen. Ja, als Johann Gerd Onken, also einer unserer Gründerväter, hat mal gefragt wurde auf einer Missionskonferenz, wie viele Missionare seine Kirche, die Baptisten, war ja eine junge Kirche dort, wie viele Missionare sie denn hat, sagte er ja 7000, weil jeder Baptist ein Missionar. Also jeder, der so baptistisch irgendwie aufgewachsen ist, kennt das ja. Jeder Baptist ein Missionar. Ich hatte es ja, glaube ich, auch hier schon mal erzählt. Man konnte ja in Gegenden, wo Baptistengemeinden waren, auch immer gucken. Man erkannte, wann der Herbst kommt. Nicht die Blätter sind gefallen, sondern die Baptisten wurden wieder so freundlich. Warum? Weil viele Baptistengemeinden im Herbst dann eine Evangelisation gemacht haben. Und dann muss man natürlich zu den Nachbarn freundlich sein, wenn man sie einladen möchte. Und dann sagte man, oh, der Herbst steht vor der Tür, die Baptisten sind wieder so freundlich. Ja, das ist ein freimütiges Reden. Und ihr habt das bestimmt alle schon mal am eigenen Leibe erlebt, so vielleicht auch von innen her, vielleicht auch von außen her, dass dieses freimütige Reden, ja, boah, was ist denn das? Wie geht denn das? Er ist dann wieder diese Geschichte dieses jungen Knaben, der dann eben nicht in der Gemeinde groß geworden ist und dann in der Kinderstunde sitzt und es dann um das Eichhörnchen geht und gefragt wird, was das denn ist. Und er sagt, eigentlich würde ich sagen Eichhörnchen, aber wie ich den Laden hier kenne, ist das wieder der liebe Herr Jesus. Wie redet man freimütig darüber? Also habt ihr bestimmt auch alle schon mal erlebt, so diese verkniffenen Gesichter, wenn einem jemand versucht, die Herzlichkeit des Evangeliums nahezubringen. Wie redet man freimütig darüber, wenn man eigentlich keinen Bock hat und eigentlich auch nicht der Typ ist, sowas zu tun? Ja, dann komm mal mit, dann gib mal erstmal eine Tasse Kaffee und dann kannst du ja immer, und dann musst du halt gucken, dass du irgendwie die Kurve gibst, Chris. Da gibt es ja auch Schulungen dann zu, wie macht man das und so. Und dann geht man eben durch den Wald und mit jemand und der sagt, sieht das nicht super aus? Ja, und dann kannst du anknüpfen und dann sagen, ja, das ist super Schöpfung, hat das unser Herr nicht gut gemacht? Also dann irgendwie so ein paar Kniffe einbauen, dass man immer wieder, obwohl es ein Eichhörnchen ist, auf den Herrn Jesus zu sprechen kommt. Ist das Freimut? Ist das ein freimütiges darüber reden? Ist das, was der Heilige Geist mit Menschen machen will, dass er sie irgendwie in so hochnotpeinliche Situationen hineinzwängen will, um, das hat mit Freimut nichts zu tun. Das ist zwanghaft, das ist krank, das macht krank. Was ist Freimut? Wenn ich über etwas freimütig reden will, dann brauche ich zuallererst eine innere Freiheit. Wenn ich über etwas freimütig reden will, brauche ich zuallererst eine innere Freiheit. Da muss in mir erstmal etwas freigesetzt werden. Und diese innere Freiheit beginnt dann auch einfach mit der Auseinandersetzung und mit der Frage, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Tue ich jetzt das, dass ich auf jemanden zugehe, weil er hat gesagt, ich soll es machen und ich will in den Himmel kommen. Wenn ich das nicht mache, kriege ich hinterher Stress. Und deswegen ist ja eine Motivation für viele keine schlechte Motivation. Ich glaube, ich habe euch ja schon mal vom Freund, vom Amadeus erzählt, mit dem ich dann über den Glauben geredet habe. Und am Ende kamen wir dann dazu, also er sah vieles ganz anders als ich, ist ja vollkommen in Ordnung. Und dann irgendwie, weil ihm das Thema so wichtig war, hatte ich gesagt, na, sag mal, wenn es die Hölle nicht gäbe, wärst du dann Christ? Im Leben nicht. Weil, was verpasse ich alle, wenn meine Jungs dann irgendwie aus dem Wochenende kommen und dann erzählen, was da wieder los war. Und würde ich doch mitmachen. Ich mache nicht mit, weil ich Schiss habe, dass sie irgendwann in die Hölle kommen. Das ist eine Motivation für viele gewesen und auch für viele bis zum heutigen Tag. Vielleicht nicht so mit der Hölle dann direkt, aber warum reden wir über das, was wir reden? Weil wir Angst haben, vor den Konsequenzen, wenn wir es nicht tun? Das ist ja die Frage, worum geht es denn dann eigentlich bei dem darüber reden? Um den anderen oder um mich? Das ist zum Beispiel so die Frage einer Motivation. Dann ist ja die Frage auch, was sind das eigentlich für Ängste, Zwänge oder Nöte, die du in dir trägst, die dich zu dem werden lassen, der du bist und das tun lassen, was du tust. Hast du dich da schon mal mit beschäftigt? Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen, damit man auch der eigenen Motivation so ein bisschen auf den Grund kommt. Damit man so ein bisschen die eigene Motivation dann auch klären kann. Denn niemand von uns hat, ich sag mal, ganz edle, ganz reine Motive, sondern wir haben immer noch mal auch ganz andere Beweggründe in uns, die uns das tun lassen, was wir tun. Und wer aus einer inneren Freiheit heraus etwas sagen will, muss sich auch mit seinen inneren Zwängen erstmal auseinandersetzen. Und da ist der Heilige Geist dann auch, der dann da zum Beispiel dann einfach sagt, du, denk doch mal darüber nach. Warum missionierst du eigentlich die jungen Frauen so gerne? Hat das einen Grund? Na klar, er will, dass sie in den Himmel kommen und klar. Und die älteren Damen und die Herren nicht oder was? Vieles von dem, was wir tun, tun wir einfach unbewusst. Aus einer inneren Not, aus einem inneren Zwang heraus. Und wenn wir in Freiheit, freimütig über etwas reden wollen, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist das, was der Heilige Geist tut. Und was der Heilige Geist dann eben noch tut, ist, dass er nicht einfach den Finger in die Wunde legt, um dann noch ein bisschen drin zu bohren, um uns deutlich zu machen, wie wir sind, sondern der Heilige Geist will uns in diesen Augenblicken dann zu dem hinbringen, der uns da zum Beispiel bei helfen kann, von Bindung auch wegzukommen, aus Zwängen herauszuwachsen, Ängste zu überwinden. Wir werden nie ganz neue Menschen werden. Wir gehören immer, unsere Geschichte gehört auch immer zu uns, aber wir können lernen, damit umzugehen. Und dann wird es ein Unterschied sein, wenn ich mit jemandem rede, dass es eben aus einer inneren Freiheit herauskommt oder durch einen Zwang. Und das, was eben die innere diese innere Freiheit dann auch schenkt, ist Bildung. Das ist das, was wir machen müssen. Aber nicht Ausbildung im Sinne von, ich gebe dir jetzt ein paar Sätze an die Hand, die du benutzen kannst, um dann in dieser oder jener Situation dann auf eine Situation dann zu reagieren, zu antworten. Oder auch nicht, hier hast du 100 Antworten für die Fragen, die meistens gestellt werden, wenn du anfängst über die. Das ist Ausbildung. Das ist aber, hat nichts mit dann innerer Freiheit zu tun. Diese innere Freiheit wächst durch Einbildung. Und diese Einbildung hat wieder etwas mit diesem Mann zu tun. Denn dieser Mann bringt uns zurück zum Ursprung aller Dinge und damit auch zum Ursprung meines Selbst. Und was ich im Ursprung dann hören kann, was nicht nur eine Geschichte aus alten Tagen für irgendwelche Personen am Anfang war, sondern mir gilt, ist, dass er sagt, du bist geschaffen als ein Ebenbild Gottes. Du bist geschaffen als ein Ebenbild Gottes. Du bist der Liebe Gottes wert. Du bist Gott so wertvoll, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Das ist das, was dieser Mann uns dann auch sagen will. Ich bin gekommen, damit du aufhören kannst, aus deinen Ängsten heraus dich zu verhalten, von deinen Zwängen heraus dann nur gesteuert zu sein, sondern komm hinein in dieses Liebeslicht, was dir sagt, du bist ein Ebenbild Gottes. Und manchmal braucht das, um das zu verinnerlichen, weil dann guckt man in den Spiegel und sagt, was? Ja, sagt der Heilige Geist dann, erstmal die Augen schließen. Die Augen schließen. Haben wir doch vom kleinen Prinzen gelernt, oder? Man sieht nur mit den Herzen gut. Manchmal muss man bei Menschen in dieser Welt erstmal die Augen schließen, weil sie irgendwie vielleicht mich triggern, weil ich mit einer Person, die ähnlich aussah oder eine bestimmte Erfahrung gemacht habe. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, eingebildet zu werden. Also eingebildet von diesem Ursprung her, der sagt, du bist ein Ebenbild Gottes. Verinnerliche das. Nimm das auf, nimm das wahr. Und dann wirst du auch die Kraft haben, dich mit dem auseinanderzusetzen, das dich von innen her steuert und prägt. Manchmal zum Guten, manchmal eben zum weniger Guten. Und das ist das, was die Jünger eben damals erfahren haben. Man darf ja nie einem Neubekehrten glauben oder nie einem Konvertiten glauben. Weil es ist immer so, dass zum Beispiel jemand, der eine Religion verlässt, in eine andere hineinkommt, wie redet er über seine Ex-Religion, über seine ehemalige Religion, über seinen ehemaligen Glauben? Positiv? Höchstwahrscheinlich nicht, weil er hat diesen Glauben ja verlassen, für sich aus gutem Grund. Und deswegen, wenn du auf den hörst, wird er dir nur Negatives erzählen von dem, was er damit erfahren hat. Jemand, der neu bekehrt ist, der wird diese Welt immer erstmal schlecht machen, weil er ja versucht, diesen neuen Weg dann zu gehen. Und so ist das eben auch mit dem Alten in unserem Leben. Dass wir dann sehr oft darauf reagieren, auf eine Art und Weise, die destruktiv ist. Und die Jünger damals hatten viele Gründe auch dafür, mit ihren ehemaligen Glaubensgenossen dann hart ins Gericht zu gehen. Sie hätten sich ja wieder auf Psalm 2 berufen können, wo es ja dann darum geht, der Herr wird sie richten und wird sie verdammen. Und super, ne? Ja, diese, die den Herrn Jesus nicht angenommen haben und. Er wird sie, der Psalm 2 wird ja hier erwähnt. In dieser Geschichte, in dieser Gebetsgeschichte der Jünger damals. Aber wenn man dann genau hinschaut und da merkt man, dass der Heilige Geist am Wirken ist, da merkt man, dass der Heilige Geist etwas verwandelt. Wenn man dann genau hinschaut, dann beten sie eben nicht, wie man es vorher gehört hat. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Ja, das könnte jetzt, ich sag mal, auch in diesem Buch über die 48 Gesetzmäßigkeiten der Macht drinstehen. Aber sie beten anders. Die Gemeinde betet, strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und dann merken wir, wie dieser Geist, der erstmal für diese innere Freiheit auch gesorgt hat, eine neue Ausrichtung dann auch schenkt. Nämlich eine Ausrichtung hin zum heilenden Handeln. Darum beten sie. Nicht, dass diese Vollpfosten, die es nicht begriffen haben und die uns eingeknastet haben, jetzt endlich mal die gerechte Strafe dafür auch bekommen. Nein. Die Gemeinde, Petrus und Johannes, beten darum, dass Heilung über die Menschen kommt. Auch über die, die ihnen Ungutes und Böses angetan haben. Dafür beten sie. Und was soll man anders beten im Geiste dieses Mannes, der am Kreuze hing und seine Folterknechte oder die ihn gefoltert haben, gesehen hat und dann eben nicht gesagt hat nach Psalm 2, sondern Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind innerlich nicht frei. Sie folgen irgendwelchen Zwängen, irgendwelchen Ängsten. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was soll Gemeinde denn anderes beten, als lass Heilung in diese Welt hineinkommen. Schenk es, dass Menschen gesund werden. Und das ist das, was der Heilige Geist ihm tut. Er erfüllt die Gemeinde und das Erste, was geschieht, ist die Beschäftigung mit der eigenen Person. Aber nicht im Sinne von Empowerment und was muss ich tun, dass ich in dieser Welt dann, sondern einfach die Frage, was ist das eigentlich, was dir Angst macht? Warum verhältst du dich in bestimmten Situationen so und so? Das hat doch einen Grund. Und das hat doch sehr oft einen Abgrund. Warum verhältst du dich so? Im Geiste dieses Mannes kann man darauf liebevoll schauen und wird entdecken, wie dadurch auch Heilung geschieht. Und das ist dann eben das Nächste, dass man damit in diese Welt hineingeht. Mit diesem Gedanken, mit diesem Gebet, mit dieser Haltung und dann mit dieser Handlung, dieser Welt etwas Gutes, Heilsames angedeihen zu lassen. Das ist das, was der Heilige Geist will. Und dabei geht es am Ende immer um ihn. Und bald habt ihr es geschafft. Er steht nicht mehr lange hier, aber ich habe gehört, es gibt Leute, die mögen sowas nicht. Verstehe ich ja gar nicht. Aber das ist das, was der Heilige Geist tut. Er holt uns hinein in den Geist dieses Mannes, der uns genau auf diesen Weg bringen will. Immer und immer wieder neu. Und wenn ich dann diese Geschichte lese, eben in der Apostelgeschichte aufgeschrieben, wie diese Jünger diesen Hass der Welt durch die Liebe verwandelt haben zu einem guten Samen hin, dann denke ich mir ja, das ist eigentlich das, was ich mir für mich und mein Leben und für uns als Gemeinde auch wünsche. Und wir schön, dass wir ab heute dann wieder noch einen mehr haben, der das mit uns lebt. Amen.